Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast. Zu Beginn eines neuen Jahres wünschen sich wohl viele Menschen, sie könnten einen Reset-Knopf drücken und einige Dinge besser machen als im alten Jahr. Dazu gehört bei vielen sicher auch der Wunsch, ein paar Kilo leichter zu werden. Doch genau diese paar Kilo abzunehmen und das neue Gewicht dann auch langfristig zu halten, ist schwerer als gedacht. Das schafft man nur mit einer langfristigen Umstellung in zwei Bereichen, Ernährung und Bewegung. In dem vorangegangenen Podcast haben wir mit dem Ernährungsmediziner Professor Dr. Andreas Michalsen ausführlich darüber gesprochen, an welchen Stellschrauben man bei seiner Ernährung drehen muss. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Frage, wie viel Bewegung und Sport unser Körper braucht, um dauerhaft abzunehmen. Mit Professor Dr. Ingo Frohböse, Professor für Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln und medizinischer Berater für das Reformhaus, sprechen wir in dem Zusammenhang zum Beispiel über die Frage, ob eher moderates oder intensives Training zum Ziel führt, wie viel Gewichtsreduktion über welchen Zeitraum tatsächlich realistisch ist und wie man sich überhaupt motiviert, das Ganze anzugehen und auch durchzuhalten. Dazu begrüße ich erstmal unseren Experten.
Ich freue mich auf ein neues Gespräch mit Ihnen, Professor Frohböse.
Ich freue mich auch und heute haben wir ein tolles Thema wirklich vor uns.
Ja, das ist ein Thema, mit dem Sie vermutlich sehr häufig konfrontiert werden. Wie nimmt man ab? Wie schnell kann man abnehmen? Was mache ich da am besten für Sport? Das hängt Ihnen vermutlich auch schon so ein bisschen aus den Ohren.
Ach ja, wenn Sie so meinen, ja, das ist schon klar. Diese Fragen beschäftigen die Menschen leider natürlich alle. Und wieder von Generation aufs Neue. Und offensichtlich ist ja so, dass wir da alle immer noch keine vernünftige Strategie zu gefunden haben. Die ist ja sehr individuell. Und das zeigt aber auf der anderen Seite auch, dass die Ästhetik, also das Zufriedensein mit sich selbst und dem eigenen Spiegelbild, ja doch eine ganz dominante Rolle zur Lebensqualität spielt.
Das ist wohl so. Ich würde gerne zuerst wissen, das ist nämlich, glaube ich, auch das so im Bereich der gefühlten Wahrheit, wie schnell man tatsächlich zunehmen kann, weil das betrifft dann natürlich auch die Frage, wie schnell man abnehmen kann. Man hat ja manchmal wirklich das Gefühl, man isst 1, 2, 3 Mal zu viel und sofort sind 1, 2 Kilo mehr drauf. Stimmt das? Ist das tatsächlich eine Tagesbilanz?
Nein, da kann man wirklich Entwarnung geben. Und wenn man das wirklich mal betrachtet, bezogen auf den Körper, dann kann man das ganz rational für sich selber auch erschließen. Es ist ja so, 1 Kilogramm Fett am Körper hat ein paar bindegewebige Anteile und insofern hat dieses 1 Kilogramm etwa 7000 Kilokalorien. Wenn man das mal überschlägt, man hat am Abend gegessen und stellt sich am anderen Morgen auf die Waage und hat 2 Kilo mehr drauf, hat das mit Gewichtszunahme rein gar nichts zu tun. Ist ein bisschen Wassereinlage oder sonst etwas. Aber man hat ja nicht 14.000 Kilokalorien gegessen und die auch nicht verarbeitet. Also insofern, letztendlich muss man auf eine Wochen- oder sogar Monatsbilanz achten. In der Regel ist die Monatsbilanz genau das Richtige. Also 1 Kilogramm Körperfett hat etwa 7.000 Kilokalorien. Das ist die gute Nachricht. Aber die schlechte Nachricht ist auch, natürlich, das wird man noch nicht so schnell los. Weil es auch das sind 7.000 Kilokalorien. Und wenn man sich mal vornimmt, man möchte so 3, 4, 5 Kilo abnehmen, kann man sich vorstellen, welche Summe an Kilokalorien man dafür verbrennt. Muss, damit es überhaupt verloren geht.
Ja, das ist eine ganze Masse. Und das heißt, Sie würden auch davon abraten, sich jeden Tag auf die Waage zu stellen.
Ja, weil das macht ja Kirre. Wir haben ja hormonelle Schwankungen, die Wassereinlagerungen variieren. Es hat niemals etwas mit dem Essen und mit der Gewichtszunahme bezogen auf Fett zu tun, sondern es sind ganz normale biologische Prozesse, die da stattfinden und dementsprechend sich täglich zu wiegen, das macht wirklich keinen Sinn. Lieber wöchentlich, vielleicht sogar 14-täglich, das reicht in der Regel aus.
Ja, und manche Menschen meinen ja auch, und ich glaube, da sind wir auch im Bereich der gefühlten Wahrheit, dass sie sofort dick werden, wenn sie nur an der Schokolade riechen. Aber es scheinen tatsächlich einige Menschen schneller als andere zuzunehmen. Ist das eine genetische Frage? Ist das eine Stoffwechselfrage? Oder sind wir da tatsächlich nur im Bereich der gefühlten Wahrheit?
Nein, also die gefühlte Wahrheit, die ist für einige leider auch Realität. Das muss man ganz klar sagen. Wirklich, es gibt die guten und schlechten Futterverwerter. Das liegt in der Tat am Stoffwechsel. Aber dieser Stoffwechsel hat natürlich auch eine genetische Einflussgröße. Die ist allerdings geringer, als man so meint. Die liegt in der Regel bei 5-10% in diesem Bereich ungefähr. Das bedeutet also, 90% ist man selber auch für seinen Stoffwechsel verantwortlich. Und das ist auch die gute Botschaft. Man kann ihn abwirtschaften, Man kann ihn aber wieder hochfahren. Es dauert natürlich einige Monate, vielleicht sogar Jahre. Und dementsprechend heißt das, es gibt wirklich Futterverwerter, die schnell oder weniger agieren. Aber das liegt eben daran, wie viel Sprit verbrennt eigentlich mein Motor in Ruhe und unter Leistung. Da gibt es Unterschiede. Und natürlich ist es auch so, dass da der Unterschied oder auch die genetische Variation, so kann man schon sagen, in der Kindheit gelegt wird. Denn auch dort wird der Körper quasi trotz allergenisch eine Richtung gelenkt, die möglicherweise auf Sammeln und Speichern von Fett angelegt ist. Das kann man immer zum Glück wieder abgewöhnen.
Was ich auch spannend finde oder was man auch häufig liest, ist diese sogenannte Setpoint-Theorie. Das heißt, dass angeblich unser Körper so ein bestimmtes Gewicht hat, was er immer halten möchte. Was halten Sie davon oder was ist davon zu halten?
Also die Setpoint-Theorie, die ist ja nicht bewiesen worden bisher. Also das ist natürlich so, das erleben wir ja alle, dass es bei bestimmten Grenzen vielleicht schwierig wird, darüber hinauszugehen oder darunter zu kommen, weil der Körper sich wehrt. Und das ist in der Tat so. Also es gibt natürlich erstmal für die Zelle eine Notwendigkeit, einen bestimmten Wert nicht zu unterschreiten. Das ist auch die gute Botschaft. Wir müssen essen, damit wir abnehmen. Das bedeutet also, wir dürfen den Körper niemals zu unserem Feind machen, sondern müssen ihn mitnehmen. Wir müssen ihn also zufriedenstellen. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn wir 200 Millionen Fettzellen, die haben wir im Schnitt alle, so ganz grob mindestens trainiert haben, immer gut und jeden Tag Futter zu bekommen, dann sind die natürlich jeden Tag auf der Suche, wo kommt das Futter her. Und das bedeutet, es spricht so ein bisschen gegen die Setpoint-Theorie, dass wir unsere Zellen, die wir alle haben, natürlich antrainiert haben und dementsprechend auch ja quasi gehegt, vielleicht sogar verwöhnt haben und dementsprechend müssen sie auch versorgt werden. Das bedeutet also, wir schaffen es, den Körper selber zu verändern, positiv oder negativ, und sind in der Lage, den Körper auch dahin wiederzubringen, wo wir ihn hinhaben wollen. Manchmal fällt es schwerer als zu anderen Zeitpunkten. Die Setpoint-Theorie jedenfalls ist eine Theorie, ist in der Praxis nie bewiesen worden.
Ja, ein sehr schöner Satz, wie ich finde. Wir müssen essen, um abzunehmen. Den muss man sich erstmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Wenn wir über Abnahme sprechen und da tatsächlich auch Abnahme in Form von Fett, da braucht man also eine langfristige Strategie und da vielleicht auch mal über realistische Ziele zu sprechen. Genau, was Sie am Anfang auch gesagt haben. Ich glaube, da liegt schon die Krux, dass viele sagen, ach, ich will mal eben 3 bis 5 Kilo abnehmen. Da denke ich mal, das ist verdammt schwer und verdammt viel. Ich stelle mir dann immer so einen Haufen Butterpakete auf dem Tisch vor. Was halten Sie denn tatsächlich für realistisch? Wie viel Gewichtsabnahme über welchen Zeitraum ist wirklich realistisch?
Also man muss da wirklich ehrlich mit sich umgehen. Und auch wenn die Medien es manchmal versprechen, 4 bis 5 Kilo in einer Woche sind nicht möglich. Wie ich vorhin schon mal einleitend ja gesagt habe, würde das ungefähr 5 Kilo, das sind mal 7.000, das sind 35.000 Kilokalorien, die bekommt man nicht weg. Vor allen Dingen nicht in einer Woche. Und wenn wir ganz realistisch sind, dann ist auch das bezogen auf die Zufriedenheit des Körpers, den wir ja mitnehmen müssen. Ja, ist realistisch etwa ungefähr 2 Kilo pro Monat. Aber auch das ist ja schon viel. Das sind ja schon mehr als 20 Kilo im Jahr. Und wenn man sich das vornimmt, daran erkennt man schon, so lange Zeit benötigt man ungefähr, um den Körper gesund mitzunehmen in sein neues Leben hinein. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, man muss ja auch betrachten, wie schnell ist es denn gekommen? Und da müssen wir ja auch sagen, ja, so schnell waren die Kilos ja auch nie auf der Hüfte. Das hat ja auch Jahre oder Monate gedauert. Und das geht genauso gut auf dem umgekehrten Wege, eben nicht anders, vernünftig sind also 2 Kilo ungefähr pro Monat.
Ja, und dafür müssen wir, wie Sie sagen, unseren Stoffwechselmotor anwerfen. Und das tun wir natürlich am besten, würde ich mal sagen, auch durch Sport. Und da ist auch, glaube ich, immer die alte Frage, was verbrennt mehr? Ist langes, moderates Training dann von diesem Hintergrund besser oder kürzere, intensivere Einheiten?
Also, vielleicht nochmal erstmal die schlechte Botschaft. Durch Sport kann ich nicht abnehmen, dauerhaft, sondern ich verändere den Körper dauerhaft. Und das ist die eigentliche Botschaft, die da drin steckt. Also wir sollten vergessen, das Kalorienverbrennen durch und beim Sport. Ein Beispiel. Wenn ich eine Stunde laufen gehe, verbrenne ich ungefähr 650, bei meinem Gewicht 600 bis 650 Kilokalorien. Fahre eine Stunde Rad, verbrenne ich so 550 Kilokalorien. Und wenn man mal diesen Unterschied sich betrachtet, ist das gar nicht viel. Sind das 50 bis 100 Kilokalorien, die man verbrennt, mehr bei einer gewissen sportlichen Aktivität. Das hängt natürlich auch dann immer noch von der Dosierung ab. Und dementsprechend heißt das, und jetzt komme ich wirklich zu meiner Botschaft, auch zu Ihrer Frage, was wollen wir eigentlich? Es geht niemals um das Kalorienverbrennen. Ob ich auf dem Stepper mehr verbrenne, Verbrenner als auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband. Das ist egal, weil es geht um etwas anderes. Es geht darum, den Körper so zu verändern, dass auch wenn ich keinen Sport treibe, das sind 168 Stunden die Woche ja bei den meisten, darum geht es also dann dauerhaft mehr Energie zu verbrennen. Also ich muss den Körper verändern und dann komme ich zur Dosierung. Dann ist die langsame, moderate sportliche Aktivität die bessere als die kurzfristig intensive, weil sich dadurch der Körper langfristig und nachhaltig umstellt und einstellt darauf, auch im Alltag mehr Fette zu rekrutieren und zu verbrennen, weil Fette verbrennen im Fegefeuer Sauerstoffs. Nur wenn es ausreichend Sauerstoff zur Verfügung ist, kann man sich vorstellen. Also bei Laufen ohne zu schnaufen, das ist genau die richtige Art und Weise, eben Sauerstoff und Fette miteinander zu kombinieren. Also die ruhigen, langsameren Einheiten sind langfristig besser für den Organismus, weil sie ihn langfristig und nachhaltig umstellen. Und darum geht es letztendlich.
Laufen ohne zu schnaufen, der Satz, den kennt man von Ihnen und der ist auch gefallen, als wir über das Immunsystem gesprochen haben. Sie haben eben angesprochen, Laufen, Radeln, gibt es dann also Sportarten, die auch eher geeignet sind als andere, wenn man bewusst die Sache angehen will und langfristig Gewicht reduzieren möchte?
Also es geht ja um zwei Dinge beim Körper. Ich muss ihn langfristig und nachhaltig umstellen. Dafür brauche ich eben zwei Aspekte. Ich muss ihn erstmal daran gewöhnen, Fette zu verbrennen. Wir sind ja letztendlich im Alltag Zuckerverbrenner. Kurz mal eben die Treppe hoch ist ja die maximalste Belastung, die wir haben. Und dafür rekrutiert der Körper keine Fette, sondern in der Regel den schnell verfügbaren Zucker, der in der Muskulatur lagert. An die Fette in der Hüfte, am Gesäß oder am Po oder am Oberschenkel geht er immer nur dann heran, wenn ich eben längerfristig unterwegs bin, wenn ich auch zusätzlich zu den Kohlenhydraten, auch den Muskeln eben ein paar Fette benötige. Und das bedeutet also regelmäßiges, moderates, ruhiges, langes, je länger, umso besser Ausdauertraining. Radeln, Schwimmen, Walken, Nordic Walken, wo Sie Lust zu haben, das ist das Richtige. Es soll nur lang sein, lang und mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Damit schaffe ich so die Grundvoraussetzung dafür, dass mein Körper gewillt ist, auch seine Fette loszuwerden. Und dann muss ich neben der PS-Zahl in den Zellen, also Erhöhung der Kraftwerke, heißt für mich immer der Anzahl der Kraftwerke PS. Ausdauersportler haben ja etwa eine doppelte Anzahl zum Beispiel an Kraftwerken als Nichtsportler. Und da erkennt man schon, da ist der Bedarf deutlich höher. Und dann die zweite Baustelle ist natürlich, dass ich Hubraum mehr benötige. Und Hubraum heißt einfach mehr Muskelmasse. Und daran erkennt man schon, das kennen wir alle von einem Auto. Wenn wir wissen, dass ein Auto mehr PS hat und mehr Hubraum hat, verbrennt es auch im Leerlauf mehr Benzin. Und genau da möchte ich hin. Mehr Benzin im Leerlauf verbrennen, also auch auf der Couch. Und das ist das, was ich schaffe über Ausdauertraining. Und dann nehme ich mir die Muskulatur einfach noch zur Seite.
Ja, Muskeln, das, wenn Sie es jetzt nicht angesprochen hätten, hätte ich natürlich sofort Ihr Stichwort aufgegriffen. Ich erinnere mich auch an Ihren schönen Satz, dass Muskeln ja der Feind der Waage sind. Das ist ja eigentlich auch so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, man wiegt sich vielleicht, wenn man Muskelaufbautraining macht und denkt so, Mist, schon wieder 2 Kilo mehr. Aber es ist ja eigentlich wunderbar, weil die verbrennen eben auch im Leerlauf, wie Sie so schön sagen. Von daher, gerade auch wenn man älter wird, Hanteltraining oder Liegestütze oder Kniebeugen oder was auch immer, muss sein.
Ja, also ich würde sagen, je oller, je doller, das muss man wirklich sagen, wie man in Köln so schön sagt. Je älter wir werden, umso mehr wird die Muskulatur quasi zu meinem Freund. Feind der Waage ist die Muskulatur in der Tat, weil sie ja 13% schwerer ist als Fett, aber die ist aktive Masse und nicht wie das Fett eine passive Masse und dementsprechend ist sie auch ein Energiefresser, auch gerade von Zucker, die mag Zucker, die Muskulatur und hilft uns dabei eben doch schlank und rank zu bleiben. Je älter wir also werden, aber umso mehr merken die meisten Menschen, ja auch verlieren sie ein bisschen an Muskelmasse. Und gerade so ab einem Alter von 60 wird es sogar noch extremer. Dort gibt es bestimmte Phänomene, die wir wirklich noch nicht richtig erschlossen haben von der Wissenschaft, aber es gibt da wirklich pathologische Veränderungen, die zu einem Muskelmassenverlust führen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, ja, ich muss etwas dagegen tun, aber ich kann auch etwas dagegen tun. Und dann mache ich es am besten in der Tat so, wie Sie gesagt haben. Ich habe den eigenen Körper immer dabei als bestes Trainingsgerät, aber ideal ist es natürlich auch, ruhig schon mal größere Lasten auch aufzuheben oder zu tragen oder zu bewegen. Denn Muskeln können das vertragen, Muskeln brauchen auch ein bisschen höhere Belastung. Und habe ich gesagt, beim Ausdauertraining moderat zu trainieren, ist es beim Muskeltraining genau umgekehrt. Hier darf es ruhig schon mal anstrengend sein.
Je oller, je doller. Also den Satz habe ich in dem Zusammenhang auch noch nicht gehört. Also ich merke schon, je älter man wird, desto Mehr muss man leider investieren, aber wir haben es ja selbst in der Hand. Das finde ich dann immer die gute Nachricht. Ja. Apropos selbst in der Hand, was halten Sie denn von solchen Weisheiten in Anführungszeichen, dass zum Beispiel man lieber nüchtern morgens trainieren sollte, weil dann mehr verbrannt wird? Gehört das auch in das Reich der Mythen oder ist das wahr?
Man hat natürlich die Hoffnung, dass wenn man die Muskelspeicher, den Zuckerspeicher leer hat, dass man dann vermehrt auf Fette zurückgreift. Da ist in der Tat auch etwas dran. Das Grundproblem ist allerdings nur, erstens ist das eine geringe Menge, wie ich ja vorhin auch schon mal beschrieben habe. Das heißt also, die Kalorienzahl während der Nüchterneinheit ist nicht größer als bei einer Abendeinheit, wo ich vorher vielleicht auch gegessen habe. Aber man muss auch sagen, das muss man können, wie ich einleitend vorhin auch beschrieben habe. Fettverbrennung ist nicht einfach. Und Fettverbrennung setzt bestimmte Grundvoraussetzungen der Biochemie voraus, die ich erarbeitet haben muss. Und das können Untrainierte in der Regel nicht. Und genau deswegen sage ich, Untrainierte sollten bitte vom Nüchtern-Training absehen, weil sie gar nicht in der Lage sind, während des Sports und für den Sport ausreichend Energie zu produzieren. Das können nur Profis, die das auch bewusst machen, die leiten das bewusst ein, eine nüchterne Einheit zu machen, damit der Muskelspeicher ein größerer wird. Aber Trainierte brauchen das, aber Untrainierte benötigen das nicht. Also insofern, es ist ein Mythos, dass ich dementsprechend meinem Körper mehr Gutes tue, wenn ich unter dem Aspekt des Abnehmens morgens Sport treibe.
Okay, aber wenn Sie sagen Profis, das gilt auch für Amateursportler. Wenn man trainiert ist, kann man diesen Effekt schon mitnehmen.
Ja, den kann man mitnehmen, natürlich, weil wir wissen ja, dass gerade wenn wir länger unterwegs sind, nehmen wir mal so einen Marathonlauf, was ja auch einige ambitionierte Freizeitsportler ja machen, dann habe ich einfach länger Energie zur Verfügung, weil durch dieses Nüchterntraining gewöhne ich den Körper dazu, größere Speicher anzulegen. Und größere Speicher insbesondere in der Muskulatur. Und das zahlt sich aus dann auf der Marathonstrecke beispielsweise, weil ich dann ja deutlich weniger Energie von außen zuführen muss, weil ich habe ja mehr mit. Und das ist der eigentliche Effekt, der daraus zieht. Das braucht aber der Normale, der Abnehmenwillige, der braucht das letztendlich nicht.
Würde ich noch mal eine Nachfrage stellen wollen, die Frage, wann man dann isst nach dem Sport. Direkt nach dem Sport würde ich, glaube ich, nie essen. Ist das schlau?
Also ich glaube, gerade unter dem Aspekt des Abnehmens ist das schlau. Dann sollte ich die ersten 2 Stunden dem Körper möglichst wenig Energie zuführen, weil er dann auch noch ja einen erhöhten Bedarf sowieso hat und dann geht er mehr auch an seine Reserven heran. Grundsätzlich ist das eine sehr gute Strategie, außer ich habe wirklich ein Flüssigkeitsdefizit, das muss ich sofort nachfüllen. Also Wasser trinken ist angesagt, denn 2 Stunden dann auf dem Trockenen zu laufen, das macht keinen Sinn. Aber der Körper braucht nicht so schnell wieder Energie und das bedeutet ja, wenn du abnehmen möchtest, dann mach ruhig 2 Stündchen Pause, ist überhaupt kein Problem. Der Körper freut sich danach genauso auf die Nahrung.
Ich würde sagen, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Uns haben jetzt bestimmt viele zugehört und haben gesagt, ja, genau, super. Also verstehe ich alles, mache ich auch theoretisch. So, und ich glaube, das ist genau das, womit Sie auch immer wieder konfrontiert werden. Dieses, ja, ich will ja, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Was kann man denn an dieser Stelle nochmal zur Motivation sagen?
Essen und Trim, beides muss stimmen, das ist schon mal wichtig. Also man muss an beiden Schrauben drehen. Man darf an den Sport nicht zu viel Hoffnung setzen, denn das Allerwichtigste ist wirklich eine Kombination dessen. Und es ist natürlich immer wichtiger, man nimmt nur ab, indem man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht. Das ist schon mal die klare Botschaft. Aber das muss dosiert stattfinden. Und dementsprechend ist alles, was so Crash-Diäten sind, immer mit einem viel zu großen Verzicht verbunden, sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Also die schöne Botschaft ist, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man muss essen, um abzunehmen, aber darf man eben nicht zu viel. Dann macht das Ganze nämlich auch mehr Spaß, weil man darf sich ja belohnen auch und das sollte man auch. Und das Allerwichtigste bezogen auf die Motivation ist, dass man einen klaren Plan fasst. Fast einen Vertrag mit sich selber schließt und sagt, das nehme ich mir jetzt vor. Diese Schritte, die man aber einleitet, dürfen nicht zu große werden, sondern ich würde immer sagen, mach lieber viele kleine. Denn wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich möchte 20 Kilo abnehmen, dann ist dieser Schritt riesengroß. Es ist ein Marathon der Gewichtsregulation. Und dementsprechend bedeutet das, dass man wirklich sich kleinere Schritte in 6 bis 8 Wochen Schritten vornehmen sollte. Warum 6 bis 8 Wochen Schritte? Weil immer dort, das wissen wir aus der Psychologie, ein Motivationstief entsteht. Also nehme ich mir vor, innerhalb von 6 Wochen zum Beispiel zu sagen, ich möchte 2 Kilo abnehmen und möchte in der Zeit 5 Kilometer am Stück laufen können. Und wenn ich das geschafft habe, belohne ich mich. Gehe schön essen, kaufe ein paar Turnschuhe und dann macht man das nächste Ziel. Wieder 6 Wochen. Dann belohnt man sich wieder. Und so wird man irgendwann ja quasi zu einer Motivation selber finden, weil irgendwann kommt auch der Spaß hinzu. Am Anfang ist es schwerer, muss man sehr viel disziplinierter mit sich umgehen. Dann rede bitte möglichst viel über das, was du verändern möchtest in deinem kleinen Umfeld. Die werden dich alle fragen, na, wie steht's, wie sieht's denn aus? Ah, ich erkenne schon erste Veränderungen. Das hilft und unterstützt. Also immer offen damit umgehen und dementsprechend dann auch soziale Unterstützung damit einfordern, weil wenn diese beiden Komponenten Disziplin und soziale Unterstützung quasi aufeinandertreffen, dann klappt das auch.
So gesehen sind wir dann ja im Grunde, wenn wir abnehmen wollen, alle Marathonläufer.
Ja, was ist eine Aufgabe des Lebens? Das muss man wirklich sagen, weil man muss man immer dran arbeiten. Und je älter man wird, umso schwerer fällt das dann auch. Man sollte auch mal 5 Grad sein lassen, natürlich. Ich bin ein großer Freund von Schwarzwälder Kirsch zum Beispiel. Und wenn ich dir auf den Tisch komme, dann schlage ich natürlich zu. Oder als Nachspeise ein Tiramisu mit Mascarpone, die lasse ich auch nicht links liegen. Aber dann korrigiert man eben am nächsten oder übernächsten Tag. Wie wir einleitend schon mal gesagt haben, ist immer eine Bilanz der Woche oder der Monate. Und dementsprechend heißt das, auch Genuss muss immer mit dabei sein.
Ja, ich glaube, mit so einer Botschaft können wir es schaffen oder fühlen sich bestimmt viele jetzt auch motiviert, das mal anzugehen und den Reset-Knopf zu drücken. Professor Frohböse, ich bedanke mich sehr für die vielen Tipps, die guten Anregungen und wie immer natürlich die fundierte Beratung.
Sehr gerne habe ich das gemacht und die schöne Botschaft, jeder kann es schaffen.
Das lassen wir genauso stehen.
Wer jetzt motiviert ist und vielleicht noch ein paar sportliche Anregungen braucht, auf YouTube findet ihr das Activate Your Life Bewegungsprogramm, das Reformhaus in Zusammenarbeit mit Professor Frohböse entwickelt hat, mit vielen Tipps und konkreten Übungsanleitungen. Einfach auf YouTube gehen und in die Suchmaske Reformhaus und Activate Your Life eingeben. Viele Anregungen und Tipps zum Thema gesund und dauerhaft Gewicht reduzieren findet man natürlich auch auf reformhaus.de. Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Reset-Knopf drücken und sage Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe.
Der Reformhaus-Podcast, ein Podcast zum Wohlfühlen.